Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Welt trauert um einen ihrer größten Freiheitskämpfer. Nelson Mandela ist gestern Abend im Alter von 95 Jahren gestorben. Der Friedensnobelpreisträger hatte Südafrika aus der Apartheid geführt und als erster schwarzer Präsident seines Landes den Weg für die Aussöhnung geebnet. Der heutige Präsident Zuma rief die Menschen auf, zu Mandelas Vision zu stehen, die einer Gesellschaft, in der niemand ausgebeutet oder unterdrückt werde.
Tata, Madiba, Vater nennen die meisten Südafrikaner. Und sie kamen an diesem Tag zu Hunderten vor das Haus ihres verstorbenen Idols, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Ich hoffe, dass wir unseren Kindern beibringen können, was uns Madiba beigebracht hat, einander zu lieben. Ich weiß, dass er ins Gefängnis musste, weil er schwarz war, sagt dieser Junge. Und er kämpfte für die Freiheit. Ganz Südafrika hatte die Todesnachricht bewegt. Am Nachmittag kondoliert das gesamte Kabinett Mandelas Familie. Niemand sonst vorher wurde diese Ehre zuteil. Er war ein Symbol für Aussöhnung, Einheit, Liebe, Menschenrechte und Gerechtigkeit. So nannte es Präsident Zuma. Ihm gebührt die Ehre, eines der größten Menschen des vergangenen Jahrhunderts zu sein, sagt der Mann, der den Nobelpreis gemeinsam mit Mandela erhielt. Gedenkgottesdienst für den Friedensnobelpreisträger, geleitet von einem weiteren. Am Morgen gedenkt Bischof Tutu seines Freundes und Gefährten.
Give him the gift.
Lass uns ihm ein vereintes Südafrika schenken, betet er. Danke Gott, dass du uns Madiba geschenkt hast. An diesem Tag geht es vor allem darum, Nelson Mandelas Verdienste um Südafrika zu würdigen. Mehr noch als die Trauer zu zeigen, deshalb tanzen sie. Tatsächlich wäre das neue Südafrika ohne Mandelas Charisma und seine Bestimmtheit nicht zu denken. In der Verfassung gibt es seine Vision der Regenbogennation bereits. Umgesetzt ist sie aber in vielen Bereichen noch nicht. Vielleicht ist das sein Vermächtnis. Nicht aufzuhören, den Idealen des Mannes zu folgen, dessen Tod die Welt heute betrauert.
Vom Freiheitskämpfer zum Staatsmann. Der Weg Nelson Mandelas an die Spitze eines geeinten Südafrikas hat Jahrzehnte gedauert. Vom Apartheid-Regime war er als Terrorist verurteilt worden. Als Präsident gewann er internationales Ansehen.
Ein tanzender Nelson Mandela, 1994 der Höhepunkt seines politischen Lebens. Gerade war er als erster schwarzer Präsident Südafrikas vereidigt worden. Gewaltfrei hatte er jahrelang gegen das weiße Apartheid-Regime gekämpft. Doch 1960, nach einem Blutbad der Polizei und der friedlichen Demonstranten, geht er in den Untergrund, leitet Sabotageaktionen gegen das Unrechtsregime. Kurz darauf wird Mandela verhaftet. Das weiße Südafrika verurteilt ihn zu lebenslangem Zuchthaus. Die meiste Zeit saß er auf der berüchtigten Gefängnisinsel Robben Island. 27 Jahre dauert es, bis der berühmteste Gefangene der Welt 1990 freigelassen wird, begeistert, gefeiert von seinen Anhängern. Ich kann mich noch daran erinnern, wie verwirrt ich war, dass so viele Menschen gekommen waren, die sich für meine Freilassung interessierten. Ich hatte ein paar Leute am Gefängnistor erwartet, aber nicht diese Menge. Der amtierende Staatspräsident de Klerk hatte seine Freilassung verfügt. Mit ihm handelt er eine neue Verfassung für Südafrika aus. Für diese Leistung bekommen beide den Friedensnobelpreis. 1994 dürfen erstmals alle Südafrikaner wählen, ohne Ansehen der Hautfarbe. Als ihr Präsident schafft es Nelson Mandela, Schwarz und Weiß zu versöhnen. Spätestens jetzt wird er zum Mythos. Ich bin kein Heiliger, sagt er einmal in einem Interview, sondern nur ein Sünder, der sich bemüht.
Mr. Nelson Mandela.
Sein letzter großer Auftritt am Tag des Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Noch einmal verzaubert sein berühmtes Mandela-Lächeln die Weltöffentlichkeit. Mandela hatte sich aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen. Die letzten Bilder stammen aus dem April. Die ANC-Führung zu Besuch erscheint abwesend. Die Kamera läuft trotzdem. Da tobt der Kampf ums Erbe bereits.
Bei der Trauerfeier am kommenden Dienstag werden Mandela zahlreiche Staats- und Regierungschefs die letzte Ehre erweisen. Schon heute kondolierten Amts- und Würdenträger aus der ganzen Welt und nannten Mandela ein Vorbild für Versöhnung und eine Quelle der Inspiration.
Danke, dass du Frieden in unsere Welt gebracht hast. Gedenken an einen großen Staatsmann an der Nelson-Mandela-Schule in Berlin, wo Schüler aus der ganzen Welt sonst gemeinsam lernen, wurde heute gemeinsam getrauert. Wie sehr Mandela die Welt und seine Menschen verändert hat, spürt man besonders, wenn man jenen zuhört, die ihn getroffen haben, etwa Angela Merkel.
Nelson Mandela war ein wunderbarer Mann. Er war weise, warmherzig, humorvoll. Und ich durfte das bei meinem persönlichen Besuch bei ihm erleben, der mir immer noch gegenwärtig ist und eine der wertvollsten Erinnerungen meiner politischen Tätigkeit.
Mandela sei ein Gigant der Geschichte, so die Kanzlerin. Eine Jahrhundertfigur, ergänzt der Bundespräsident. In Washington versammelten sich die Menschen noch in der Nacht vor der südafrikanischen Botschaft. Und weniger als eine Stunde, nachdem sein Tod bestätigt war, meldete sich einer, der ohne Mandela wohl nicht Politiker und Präsident geworden wäre. Er hat mehr erreicht, als man von einem einzelnen Menschen erwarten kann. Jetzt ist er heimgegangen. Wir haben einen der einflussreichsten, engagiertesten und besten Menschen verloren, mit denen wir je auf diesem Planeten zusammen sein werden. Erst im Juni hatte Obama das Gefängnis besucht, in dem sein Vorbild so lange Jahre verbringen musste. Um ihn noch einmal persönlich zu treffen, war Mandela schon damals zu schwach. Was bleibt, ist sein politisches Vermächtnis. Wir sollten uns jeden Tag aufs Neue inspirieren lassen, von Mandelas lebenslangem Beispiel für eine bessere Welt zu arbeiten. Versöhnung ist möglich. Mandelas Botschaft wurde weltweit gehört. So groß wie seine Bekanntheit ist nun die Trauer.
Das Erste würdigt Nelson Mandela heute Abend mit einer Extra-Ausgabe des Weltspiegels um 22.15 Uhr. Anschließend der Spielfilm Die Mandela-Verschwörung. Weitere Hintergründe und viele Bilder gibt es auf tagesschau.de. Auch der französische afrikanische Gipfel in Paris stand im Zeichen des Todes von Nelson Mandela und begann mit einer Schweigeminute. Frankreichs Präsident Hollande forderte die afrikanischen Staaten auf, künftig mehr Verantwortung für die Sicherheit auf dem Kontinent zu übernehmen. Parallel zu dem Treffen ist der Kampfeinsatz des französischen Militärs in der Zentralafrikanischen Republik angelaufen. Die frühere Kolonialmacht schickt etwa 1000 weitere Soldaten, um die Gewalt in dem Land einzudämmen.
Nelson Mandela, sein Bild schwebte auch über dem Gipfel von Paris. Dass ausgerechnet heute rund 40 Staatschefs aus Afrika hier versammelt waren, es zeigt fast symbolisch, welche Rolle Frankreich noch immer für den Kontinent spielt. Die Trauer um Mandela aber machte die Aufgabe für den Gastgeber nicht leichter. Frankreichs Präsident Hollande wollte heute bewusst schwierige Themen ansprechen. Jeder weiß, dass in Afrika vieles nicht gut läuft. Es an vielem mangelt, vieles zerbrechlich ist. Und deshalb braucht Afrika schnell eine eigene Armee, um die Afrikaner selbst schützen zu können. Genau das übernimmt seit gestern Abend Frankreich wieder einmal. Kampfjets und Soldaten in Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik. Sie sollen gemeinsam mit afrikanischen Truppen die Gewalt in dem Land stoppen. Seit dem Frühjahr sind Hunderttausende vor mordenden Rebellen auf der Flucht. Angesichts der Toten in den Straßen hat das Land gestern selbst um eine Militäraktion Frankreichs gebeten. Ich danke Frankreich für das schnelle Eingreifen, sagt der Vorsitzende der Afrikanischen Union. Wir brauchen Sicherheit, um den Flüchtlingen humanitäre Hilfe leisten zu können. Trotzdem, die Rolle als einsamer Gendarm Afrikas will Frankreich loswerden. Hollande versprach seinen Gästen heute 20.000 afrikanische Soldaten auszubilden, jedes Jahr.
Doch nicht nur die Afrikaner nimmt Frankreich in die Pflicht, sondern auch die Europäer. 50 Millionen aus der EU-Kasse. Ein paar Transportflugzeuge aus Deutschland und Großbritannien. Ziemlich wenig Unterstützung findet man hier. Für ein Europa, das regelmäßig beschwört, wie wichtig Stabilität in Afrika ist. Auch für uns.
Nach dem Anschlag auf das jemenitische Verteidigungsministerium in Sanaa holt die Bundesregierung die Mitarbeiter staatlicher Organisationen zurück nach Deutschland. Zudem wurden die Sicherheitsvorkehrungen in der deutschen Botschaft verstärkt und das Personal reduziert. Zu dem Angriff hat sich das Terrornetzwerk Al-Qaida bekannt. Dabei waren gestern mehr als 50 Menschen getötet worden. Unter den Opfern sind auch zwei deutsche Entwicklungshelfer. Der SPD-Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag mit der Union wird nicht an einer zu geringen Beteiligung scheitern. Fast 200.000 Mitglieder hätten bereits abgestimmt, schrieb Generalsekretärin Nahles in einem parteiinternen Rundbrief. Damit wäre das notwendige Quorum klar übertroffen. Die etwa 475.000 SPD-Mitglieder haben noch bis kommenden Donnerstag Zeit, ihr Votum abzugeben. Das Bundesverfassungsgericht wies unterdessen einen Eilantrag gegen den Mitgliederentscheid ab. Das Orkantief Xaver hat in Hamburg für die zweithöchste Sturmflut in der Geschichte der Hansestadt gesorgt. Im Hafen stieg das Hochwasser heute früh auf mehr als 6 Meter über normal Null. Allerdings blieben die Schäden dort wie auch in anderen Gebieten Norddeutschlands geringer als befürchtet. Inzwischen flaut der Sturm in den meisten betroffenen Regionen wieder ab.
Norddeutschlands Küsten bekommen die Wucht von Sturm Xaver deutlich zu spüren. Zum Beispiel hier, an der Hafenbrücke der Stadt Cuxhaven. Der Sturm drückt das Wasser der Nordsee in die Elbe. Bereits in der Nacht macht die Stadt die Schotten dicht. Cuxhaven ist gewappnet, auch deshalb bleiben größere Schäden aus. Ein Ärgernis für den Deichverband über den Tag, unvorsichtige Zuschauer des Naturschauspiels.
Die Tatsache, dass hier Leute auch mit kleinen Kindern dicht an der Wasserkante, wir haben das eben gesehen, gelaufen sind. Die Leute, wenn das mal richtig in die Böe kommt, dann wehen die Kleinen weg.
In Schleswig-Holstein sorgte Sturmtief Xaver für Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde. Der Fähranleger in Dagebüll wird komplett überspült. Deshalb können die Fähren auf die Nordseeinseln und Halligen seit Mittag nicht ablegen. Im Kieler Hafen muss eine große Passagierfähre von Schleppern beim Anlegen unterstützt werden. Der Wind ist zu stark. Die Passagiere sind nach mehreren Versuchen schließlich froh über festen Boden unter den Füßen.
Oh, sowas von stürmisch. Oh, sehr, sehr viel. 10 Meter hohe Wellen. Aber es ging alles gut.
Mir hat es nichts ausgemacht. Meine Frau hat ein bisschen mehr gelitten.
Hamburg wird von Xavers Sturmflut zum dritten Mal gegen Abend getroffen. Der Pegel steigt auf 2,90 Meter über dem mittleren Hochwasser. Der Fischmarkt und weitere Teile entlang der Elbe standen bereits am Morgen unter Wasser. Am Hamburger Flughafen fallen mehr als 100 Flüge aus. Und auch viele Bahnreisende, die von Schleswig-Holstein nach Hamburg wollten, müssen sich noch immer auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Im Harz fällt bereits in der Nacht ein halber Meter Schnee. Glatte Straßen und Schneeverwehungen sorgen aber nur vereinzelt für Unfälle. Insgesamt hat der Sturm in Norddeutschland weniger Schaden angerichtet als angenommen.
Zum Orkantief gibt es auch heute einen Brennpunkt um 20.15 Uhr, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. In Brasilien sind die Gruppen für die Vorrunde der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ausgelost worden. In der Gruppe G bekommt es das deutsche Team mit Portugal und seinem Superstar Ronaldo zu tun. Außerdem trifft die DFB-Elf auf Ghana sowie auf die Mannschaft des früheren Bundestrainers Klinsmann, die USA. Das WM-Eröffnungsspiel am 12. Juni in Sao Paulo bestreiten Gastgeber Brasilien und Kroatien.
Ein Los sorgte für besondere Heiterkeit bei Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. Die USA als Gruppengegner fürs deutsche Team bedeutet das Wiedersehen mit USA-Coach Jürgen Klinsmann. In Brasilien treffen also die beiden Freunde und Protagonisten des Sommermärchens 2006 Klinsmann und Löw als Gegner aufeinander. Dazu misst sich die deutsche Elf mit dem vielleicht besten Fußballer der Welt, Cristiano Ronaldo, und die Portugiesen sind wohl der stärkste Gegner in der Gruppe. Aber auch Ghana mit dem Schalker Kevin-Prince Boateng ist nicht zu unterschätzen.
Ich glaube, wir haben, sagen wir mal, viel, viel zu tun, dass wir diese Gruppe eben auch überstehen. Das ist eine schwere Gruppe, eine WM der Strapazen insgesamt, weil da muss man vieles mit einberechnen.
Mit einer Schweigeminute für Nelson Mandela begann die Show. Brasiliens Staatspräsidentin Dilma Rousseff und FIFA-Präsident Sepp Blatter würdigten Mandela. Etwa 4.800 Gäste sahen danach in Costa do Sauipi eine bunte Show aus Tanz und Musik mit vielen Prominenten. Und der Vorstellung des WM-Maskottchens Fuleco. Die Ziehung mit 8 ehemaligen Fußballgrößen als Lospaten, darunter Lothar Matthäus, bescherte den Deutschen dann heiße Spiele. Denn das deutsche Team muss in Gruppe G im Nordosten Brasiliens antreten. Dort werden Temperaturen von etwa 30 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit dem deutschen Team zu schaffen machen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 7. Dezember.
Das Orkantief Xaver zieht weiter nach Russland. Dahinter strömt kalte Meeresluft heran. Allerdings lenkt ein Tief bei Island bereits morgen wieder mildere Luft in die westlichen Landesteile. In der Nacht gibt es weitere Schneeschauer. Vor allem im Thüringer Wald, im Erzgebirge, im Bayerischen Wald und am Alpenrand schneit es auch längere Zeit. Verbreitet ist mit Glätte zu rechnen. Morgen ganz im Nordosten und vom Oberrhein bis zu den Alpen auch mal Sonne. Sonst weiter viele Wolken und gebietsweise Schnee. In der Westhälfte im Tagesverlauf zunehmend Regen. Zu Beginn der Nacht in der Nordosthälfte noch Sturmböen, an den Küsten örtlich auch orkanartige Böen. Morgen wird der Wind im Osten noch frisch, sonst mäßig. In der Nacht auf den ostfriesischen Inseln +4, an den Alpen -8 Grad. Dort und im Vogtland morgen 0, sonst Höchstwerte +7 Grad. Am Sonntag meist dichte Wolken und vor allem im Norden und Osten Regen, in den östlichen Mittelgebirgen Schnee. Im Norden auch sehr windig, im Südwesten örtlich etwas Sonne. Am Montag wenig Änderung, aber milder, am Dienstag dann meist trocken.
Wir melden uns wieder um 22 Uhr mit Karen Mioska. Ihre Tagesthemen: Trauer um Nelson Mandela, die Welt verneigt sich vor einem Großen und die Fußball-WM, Gegner der Deutschen, Reaktionen auf die Auslosung.